SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Erinnern Sie sich an diese Stimme?
Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. Und wenn es gut geht, ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur.
Klar, das war der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky über seine legendäre Sendung Das literarische Quartett. Übermorgen wäre er 100 geworden. Es gibt 2 neue Bücher über ihn. Außerdem haben wir heute Lyrik aus dem Klimawandel von Marion Poschmann, unser SWR2-Buch der Woche. Und ich habe einen Schmöker aus den USA für Sie von Richard Russo. Eine College-Geschichte mit Krimi-Faktor. Wunderbar für ein Wochenende auf dem Balkon. Die Musik kommt auch aus den USA, aus San Francisco. Indie-Folk von der Band Vetiver. I'm the only one. Marcel, ich bin die Inge aus Aschaffenburg, 15 Jahre alt, aber in Kürze werde ich 16. Zum Geburtstag wünsche ich mir von dir ein Gutachten über meine Gedichte. Einer von vielen, vielen Briefen an Marcel Reich-Ranitzky, den berühmten Literaturkritiker. Nächste Woche hätte er selbst Geburtstag gehabt, und zwar seinen 100. Wir erinnern an ihn mit einem kurzen Auszug aus einem Gespräch, das erst jetzt veröffentlicht wurde, als CD und als Buch. Der ehemalige SWR-Feuilleton-Redakteur Paul Assal hat es mit Marcel Reich-Ranitzky geführt, 1986. Titel: Ich schreibe unentwegt ein Leben lang. Es geht um Marcel Reich-Ranitzkys Lebens. Weg, um das Warschauer Ghetto, um Erfahrungen als Jude in Deutschland, aber es geht natürlich auch um Literaturkritik.
Würden Sie aber manchmal nicht zugestehen, dass Sie etwas unbarmherzig in der Kritik sind?
Die Frage der Barmherzigkeit muss man abhängig machen vom Adressaten. Unbarmherzig wem gegenüber? Dem Leser gegenüber? Ich schreibe für Leser. Ich bin verpflichtet dem Leser gegenüber, nicht dem Autor gegenüber. Ob manche meiner Kritiken unbarmherzig sind, sind klar und deutlich. Sie mögen scharf sein, aber dafür habe ich so viele enthusiastische Kritiken gegeben, deren Zahl ist noch viel größer als die der Verrisse.
Sie sagen Adressaten. Sie haben einmal Jean Améry sehr harsch rezensiert, und zwar sein Roman-Essay Le Feu oder Der Abbruch. Améry hat unter dieser Kritik sehr gelitten.
Naja, natürlich, ein Autor, der negativ beurteilt wird, leidet darunter. Ich auch. Ich bin auch schon häufig sehr, sehr scharf attackiert worden und habe darunter bisweilen gelitten. Zu diesem Buch Le Feu kann ich nur sagen, es ist ein furchtbares Buch. Es ist ein so schlechtes Buch. Und das musste öffentlich gesagt werden. Dass das dem Autor wehtut, die haben recht, aber Moses Mendelssohn hat einmal das weise Wort geschrieben. Wer öffentlich kegelt, muss sich vom Kegeljungen sagen lassen, wie viel er geworfen hat. Wer mit einem Buch an die Öffentlichkeit tritt, riskiert es, dass auch öffentlich gesagt wird, was nach Ansicht des Kritikers dieses Buch taugt.
Ja, Reich-Ranitzky urteilte streng und leidenschaftlich über gute und schlechte Literatur. Das hat ihm Freunde und Feinde gemacht. Auf jeden Fall war es publikumswirksam. Wie wurde Marcel Reich-Ranitzky zur Instanz? Mit welcher Sprache und Haltung hat er die Menschen erreicht? Und was ist von ihm geblieben? Dazu gibt es auch ein neues Buch, ein lesenswertes von Gunter Reuß, Journalistikprofessor, es heißt Kritik für alle, und es zeigt, wie die Methode Reich-Ranitzky funktioniert hat und dass er nicht nur ein großer Kritiker war, sondern auch ein sehr guter Journalist. Die Angaben zu den beiden neuen Büchern und zu der CD finden Sie wie immer auf swr2.de. Open eyes meet closing doors, wonder what they're waiting for. I was waiting, but I ain't no more. I found another reason to go. Hey, hey.
shine. Keep watching, soon you'll find your place and your good time. Not another reason to go.
Drei Männer sitzen auf der Veranda, trinken Bier, hören Musik, erinnern sich an die gemeinsame College-Zeit. Sie sind alle Mitte 60 und vor 40 Jahren waren sie schon mal zusammen hier, in diesem Haus auf Martha's Vineyard an der Ostküste der USA. Das klingt erstmal nach einem fröhlichen Revival-Wochenende, von dem Richard Russo in seinem neuen Roman erzählt. Aber es gibt ein paar beunruhigende Elemente. Eine Frau, die spurlos verschwunden ist, und die Erinnerung an den Vietnamkrieg. Jenseits der Erwartungen heißt dieses Buch. Es liest sich streckenweise spannend wie ein Krimi, finde ich. Und ich bin jetzt mal gespannt, was unser Kritiker Christoph Schröder dazu sagt. Hallo, Herr Schröder.
Guten Tag, Frau Brockers.
Ja, jenseits der Erwartungen. Der Titel klingt etwas holprig, finde ich, trifft es aber ganz gut. Denn in diesem Buch gibt es einige Überraschungen. Und eine davon hat mit einer ungewöhnlichen Lotterie zu tun. Fangen Sie doch damit mal an.
Ja, damit eröffnet auch das Buch und das ist schon paradigmatisch für das, was in diesem Buch auch zum Teil verhandelt wird. Diese Verlosung ist im Jahr 1971 an dem College, an dem Lincoln, Teddy und Mickey studieren. Das ist ein College an der Ostküste in Connecticut und sie sind dort Zimmergenossen und enge Freunde. Und bei dieser Verlosung geht es darum, dass der Staat Geburtsdaten verlost, die dann dafür sorgen, dass Menschen in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden, in der sie für den Vietnamkrieg eingezogen werden. Das heißt, wer ein Geburtsdatum zieht, das ziemlich weit hinten liegt, hat die Chancen, nicht eingezogen zu werden. Das ist in diesem Fall bei Lincoln und bei Teddy der Fall. Und der dritte im Bunde, Mickey, hat das Pech, dass sein Geburtsdatum ziemlich weit nach vorne gezogen wird. Was bedeutet, aller Voraussicht nach wird er für den Vietnamkrieg eingezogen werden.
Damit beginnt die Geschichte. Das ist ein ziemlich dramatischer Einstieg letztlich, weil man weiß, was kommen kann, was droht. Jetzt gehen die auf dieses Wochenende gemeinsam, auch vielleicht um ein bisschen Abschied voneinander zu nehmen. Und dabei ist noch eine Frau, Jacy.
Ja, Jacy ist dabei. Jacy ist so eine Art Heiligenfigur in diesem Roman, die große Abwesende, denn alle drei sind in Jacy verliebt, also Mickey, Teddy und Lincoln sind alle drei in Jacy verliebt und keiner bekommt sie, jedenfalls zunächst nicht, wenn man so viel sagen darf. Und Jacy fährt mit nach Martha's Vineyard auf diese Insel und dort verschwindet sie spurlos und taucht auch nicht wieder auf. Und das ist der Krimi-Plot, der in diesen Roman eingeflossen ist, dass man die Frage stellt, wo ist Jacy geblieben, was ist aus ihr geworden, ist sie möglicherweise ermordet worden, hat sie sich aus dem Staub gemacht, weil sie sich für keinen der drei entscheiden wollte. Das ist die Frage, die durch den ganzen Roman geistert. Jacy ist verschwunden und die drei Jungs bleiben übrig.
Und jetzt treffen sie sich nach 40 Jahren wieder und man kennt das ja, jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wenn man ganz alte Freunde wieder trifft, dann ist das so ein bisschen wie in einer Zeitmaschine, also man fühlt sich wieder jünger, fragt sich zugleich, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Und diese Ambivalenz vielleicht auch ist natürlich ein zentrales Thema hier in diesem Setting, wenn die sich nach 40 Jahren wieder treffen. Wie überzeugend setzt Richard Russo das für sie um, dieses Setting?
Das ist schon sehr gut gemacht, muss man sagen, weil es vor allen Dingen auch immer wieder auf sozusagen die philosophische Grundfrage dieses Romans zurückgeht, nämlich was haben wir aus unserem Leben gemacht, wie sind unsere Leben verlaufen und wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Es wird am Anfang in ziemlicher Kurzform, in einem Zeitraffer, werden die Jugendzeiten dieser drei Männer erzählt. Wo kommen die her? Aus proletarischem Milieu oder aus eher intellektuellem Milieu? Also was hat sie zu dem gemacht, was sie sind und was hat sie auch zu diesen drei Freunden gemacht, die ja zufällig in diesem College zusammengewürfelt worden sind, in einem Zimmer und zu Freunden wurden. Also die Zufälligkeit, die Kontingenz von Biografien ist meiner Meinung nach das Hauptthema dieses Romans. Das wird am Ende auch nochmal vielleicht so schulaufsatzmäßig etwas überexplizit auch nochmal zusammengefasst, aber bis dahin, es ist ja immerhin ein Roman, der weit über 400 Seiten hat. Bis dahin macht Richard Russo das schon sehr geschickt, dass er das durch seine Figuren durchführt.
Weil Sie es ansprachen, das Thema soziale Herkunft verbindet sich ja quasi schon fast mit dem Thema Klassenhass. Das wird wirklich durchgespielt, auch an dem College. Stipendiaten, Nicht-Stipendiaten, Kinder aus sehr reichem Haus. Zieht sich durch ganz viele Nebenfiguren immer wieder die Frage, wo kommst du her, wo stehst du hier reichisch, wie viel Kohle hast du auch? Das spielt quasi wie ein Unterstrom für mich relativ zentral mit in diesem Roman. Insgesamt atmet das Buch sehr viel Amerika, jüngere US-Geschichte, Hippie-Zeit, College-Milieu, Martha's Vineyard. Wie kritisch zeichnet Rousseau die USA?
Ja, er zeigt sie, das sehe ich ganz genauso wie Sie, als ein zerrissenes Land. Und was interessant ist, dass er Parallelen zieht zwischen diesen beiden Epochen, in denen der Roman angesiedelt ist. Also die Frontlinien haben sich möglicherweise verschoben oder vielleicht auch gar nicht so sehr. Also wir haben Westküste gegen Ostküste, wir haben die Liberalen gegen die Scharfmacher, wir haben die Hippies gegen die klassischen Propagandisten des amerikanischen Traums, die sagen, du musst dich nur anstrengen. Und dann haben wir solche Leute wie Mickeys Vater, ein Amerikaner der zweiten Generation, der sagt, der Krieg ist falsch, aber wenn dein Land dich ruft, dann musst du da hingehen, weil sonst muss es ein anderer tun. Und diese Gemengelage ist sehr, sehr interessant. Und dann haben wir natürlich den zweiten Handlungsstrang im Jahr 2015. Und das ist besonders interessant, weil das die Zeit ist, in der Trump sich als Präsidentschaftskandidat im Vorwahlkampf installiert. Und da gibt es einen Nachbarn auf Martha's Vineyard, der die Liberalen und Intellektuellen und all diese Leute, die im Sommer immer auf diese Insel kommen, so sehr hasst, dass er ein Trump-Wahlplakat vor sein Haus stellt. Der findet den gar nicht gut, aber er sagt, allein schon, weil das alle so auf die Palme bringt, allein schon deswegen mache ich das. Und das ist vielleicht auch ein Fingerzeig dahingehend, wie Trump Präsident werden konnte und warum er es möglicherweise sogar am Ende noch ein zweites Mal werden wird.
Ja, wie lebendig werden diese, insbesondere diese drei Figuren, diese drei Männer für Sie, Lincoln, Mickey und Teddy?
Richard Rousseau ist ein sehr klassischer Erzähler. Er macht keine großen formalen Experimente, aber er hat ein unglaublich gutes Auge für Details und für Beschreibungen, die dann psychologisch evident und glaubhaft sind. Und er schaut auf seine Figuren mit großer Empathie und mit Menschenfreundlichkeit. Und aus dieser Mixtur heraus werden diese Figuren für mich sehr plastisch und sehr glaubwürdig. Und man muss auch sagen, darüber hinaus gibt es auch noch einige sehr gelungene Nebenfiguren.
Ja, Jaycee zum Beispiel. Sagen Sie uns noch ganz kurz was, ohne allzu viel zu spoilern.
Ja, um Gottes Willen, nein. Da wird überhaupt nichts gespoilert. Jaycee kommt aus gehobenem Haus, also sie ist auf diesem College sozusagen in der oberen Schicht angesiedelt, der die drei Jungs nicht angehören. Und Jaycee ist aber gleichzeitig auch zerrissen aufgrund dessen, was sie über ihre Biografie herausfindet. Das verraten wir selbstverständlich nicht. Aber sie ist so eine Rebellin, eine Hippie-Braut tatsächlich, die aber dann auch tatsächlich in diesem Klassenbewusstsein sehr stark gefangen ist, weil man sie dort nicht herauslassen will und die dann Ausbruchsmöglichkeiten sucht. Auch das ist eine starke Figur, ja.
Jenseits der Erwartungen trifft auf mehreren Ebenen für diesen Roman zu. Er bekommt wirkliche Krimi-Qualitäten, wenn es um diese Recherche nach Jaycee geht. Da hält uns Richard Rousseau auch wirklich gut bei der Stange. Der Schluss hat mich allerdings nicht ganz überzeugt. Da überreizt er die Geschichte so ein bisschen mit Missbrauch und Erbkrankheiten und unfallbedingter Impotenz und solchen Geschichten. Also da verdichtet er sich dann etwas zu sehr. Aber ansonsten würde ich sagen, ein Buch für den Sommer auf Balkonien, oder?
Eindeutig, wie eigentlich jedes Buch von Richard Rousseau. Das ist ja das Tolle an diesem Autor, den ich wirklich sehr schätze. Wir teilen ja in Deutschland, manchmal auch zu Recht, im Gegensatz zu angloamerikanischen Ländern, immer noch in U- oder E-Literatur. Und Richard Rousseau überwindet diese Kluft wirklich ganz, ganz spielend. Das ist, wenn wir es so sagen wollen, sehr gehobene Unterhaltungsliteratur, was seine Bücher keinesfalls abwerten soll. Er ist manchmal sowas wie ein Stephen King ohne Horror, so was das amerikanische Kleinstadtleben und deren präzise Darstellung betrifft. Er ist nicht spektakulär, aber es ist einer, dem man immer sehr gerne zuhört und immer sehr gerne auch in seiner Figurenführung folgt. Und das trifft meiner Meinung nach auch auf dieses Buch zu.
Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir sprachen über Richard Rousseaus neuen Roman Jenseits der Erwartungen, übersetzt von Monika Köpfer, gerade im Dumont Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Schröder.
Ich danke Ihnen. Thank you.
and see, with only the sky above you for a roof. What if your friends were there, laugh at all your jokes and share sweet salt air with you? Wouldn't that be good? You know. Ducking when the bell swings your way. Whenever we make plans, you tell me you're a busy man, that you go, but you really should stay. Someday soon.
Verändert die Pandemie unser Verhältnis zur Natur und zum Klimaschutz? Darüber wurde ja viel gesprochen in den letzten Wochen. Sicher ist, in der Natur zu sein, in der Landschaft, im Wald oder im Park, das hat während des Lockdowns noch besser getan als sonst. Von Landschaften, von Wind und Wolken erzählt unser nächstes Buch hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Es sind Gedichte, Gedichte über Landschaften, die sich verändern, in denen die Kälte verschwindet, die Gletscher schmelzen, die Sonne brennt. Und es erzählt von uns, den Naturzerstörern, von Plastik, Batterien und Schaumstoffflocken. Die Schriftstellerin Marion Poschmann ist in ihrem neuen Gedichtband Nimbus politischer denn je und überzeugt wieder einmal mit ihrer lyrischen Kunst, meint SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte.
Der erste Zyklus im neuen Gedichtband von Marion Poschmann beginnt mit einem Zitat von Sophokles. Vielgestaltig ist das Ungeheure und nichts ist ungeheurer als der Mensch. Unheimlich und befremdlich ist der Mensch, weil er rücksichtslos handelt, weil er die Grenzen des industriellen Wachstums ignoriert und damit die Grundlagen des eigenen Lebens zerstört. ein bedrohliches Zeichen. Die Kälte verschwindet von Schnee und Eis, wird wohl, wie in Poschmanns Lyrik, bald nur in der Vergangenheitsform gesprochen werden.
Noch gestern betete ich Berge an. Ich kaufte Ansichtskarten, schickte sie an mich, nach Hause, zur Erinnerung, an das Zerstörungswerk, das ich hier tat. Ich taute Grönland auf mit meinem Blick. Ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll der Andacht überflog.
Noch scheint die Vorstellung, ein lyrisches Ich könne einen Gletscher zum Schmelzen bringen, eine wahnwitzige Übertreibung. Oder eben auch nicht, wenn sich hinter diesem Ich eben jenes Ungeheure verbirgt, das Prinzip der Zerstörung. Die Top-Eis- und Schneefestivals der nördlichen Hemisphäre, so der Titel eines weiteren Gedichts, scheinen nur noch überlebte Fetische aus Minusgraden zu präsentieren. Nicht mal im sibirischen Permafrost ist das Eis noch sicher, sodass von den skurrilen Kunstwerken aus Kältebausteinen bald nur noch etwas Restschnee und dann ewiges Schmelzwasser übrig bleibt.
Lass uns von Erdöl sprechen. Als der helle Tag, wie jedes Mal, von seiner Plattform kippte, wuchs mir ein Pelz aus Pipelines. Ich war Sonne und meine Strahlen reichten bis Sibirien.
Die Bildsprache ist so verständlich wie überraschend. Der Pelz aus Pipelines ist nicht nur ein Spiel mit der Alliteration. Während ein Pelz eigentlich wärmen soll, übernimmt diese Funktion nun das Erdöl, das, einmal zum Kohlenstoffdioxid verbrannt, das Weltklima verändert. Der Pelz aus Pipelines ist hier ein groteskes Symbol für den ungeheuren Menschen, der selbst zur Sonne wird und dessen Strahlen auch erwärmen, was kalt bleiben sollte. Nun sollte Poschmanns Lyrik keineswegs als apokalyptische Fridays-for-Future-Dichtung missverstanden werden, selbst wenn die Frage, was von Natur und Kultur nach dem Zerstörungswerk übrig bleibt, im Zentrum ihrer aktuellen Arbeit steht. Denn die Autorin erkundet nicht nur alarmierende Oberflächenphänomene, sie treibt vielmehr eine literaturhistorische Tiefenbohrung. Wie etwa würden die Klassiker der Naturlyrik gelesen werden, wenn die Natur sich grundlegend verändert hat? Tatsächlich verbindet Poschmann die Klimakrise mit Klopstock, um diesen Verweis auf den Dichter der Empfindsamkeit am Ende des Bandes dann doch wieder zu ironisieren.
Rettung des Weltklimas aus dem Geist der deutschen Ode. Haben wir uns nicht etwas viel vorgenommen?
Langsam wandelt die schwarze Wolke, heißt es bei Friedrich Gottlieb Klopstock. Und dieses Zitat hat Poschmann ihrem Gedichtband vorangestellt. Wolkenformationen dienen ihr allerdings nicht nur als Anschauungsmaterial für inneres und äußeres Erleben. Mit den Veränderungen am Himmel verknüpft Poschmann immer auch eine sprachliche und kulturelle Entdeckungsreise. Sie ist in vergangenen Zeiten genauso unterwegs wie im Hier und Jetzt. Sie übersetzt Naturwissenschaftliches in Poesie und weiß um die Schönheit von Doppelbedeutungen. Das beginnt schon mit dem Buchtitel Nimbus. Aus dem Lateinischen übersetzt ist zunächst die dunkle Wolke gemeint. Die Meteorologen fassen unter Nimbus dann sehr unterschiedliche Wolkentypen zusammen. Die Regen bringen etwa die Gewitterwolke Cumulonimbus. In der Kunstgeschichte wird mit dem Nimbus auch ein Heiligenschein bezeichnet. Zudem spricht man von einem Nimbus, wenn ein Mensch ein hohes Ansehen genießt. All diese Bedeutungen und sprachlichen Aufladungen sind bei Poschmann präsent und noch viel mehr, denn die lyrische Qualität von Wolkenformationen bestehen auch im schwer Fassbaren, im Unbestimmten, im Bedrohlichen, womit wir wieder beim Klimawandel wären.
Auflösen würden sich Cumulus Stratus, die weite Wasserflächen bedecken, die Meere beschirmen und keine Besitzansprüche erheben. Weggespült würden die Küstenlinie aus Tetrapoden und Bettenburgen zu nahe am Ufer. Standhalten würden die maßlosen Büsten, die Reste gesprengter Bunker am Strand.
Marion Poschmann erinnert in ihren Gedichten nicht nur an die Seltsamkeiten aus unserem heutigen Leben, wie etwa die hässlichen Betonmonster am Nordseestrand, die als Tetrapoden Küstenschutz vorgaukelten. Sie zieht, wie so oft in ihrem Werk, auch die asiatische Kunst zu Rate, dieses Mal die chinesische Keramik namens Celadon. In einem anderen Zyklus weiß sie sogar, dem guten alten Sonettenkranz etwas abzugewinnen. Es scheint unter deutschen Dichterinnen und Dichtern ohnehin eine gewisse Mode für diese strenge Gedichtform zu geben, die im 18. und 19. Jahrhundert in Italien und dann auch in Deutschland beliebt war. In Poschmanns Sonett geht es um den Naturkundler und Sibirienforscher Johann Georg Melin, der maßlos weiten Raum entdeckte, wie es bei Poschmann heißt, der auf einer nordischen Expedition noch Schnee und Dauerfrost erlebte, der als Aufklärer und Kartograf aber schon späteres Unheil vorbereitete und der auf andere Weise mit dem Tod konfrontiert war.
Er reiste mit gepuderter Perücke. Jetzt glitt er unsichtbar in eine Lücke. Er schoss und spürte Blei in seinem Bauch. Der Jäger, der zum Wild wird, ist der Beste. Als Herzschlag tickten noch in seiner Weste die Uhrenzeiger, nicht mehr in Gebrauch.
Im Vergleich zu ihren früheren Arbeiten ist Nimbus deutlicher, direkter, politischer, ohne an lyrischer Qualität einzubüßen. Im Gegenteil, mit Nimbus hat die Schriftstellerin abermals gezeigt, dass sie derzeit zu den bedeutendsten Dichterinnen deutscher Sprache gehört. Der Stil ihrer Wolkenlyrik ist eben alles andere als wolkig. Sie schafft es, in freien Rhythmen sprachliche Präzision herzustellen, um im nächsten Zyklus wiederum die lyrische Tradition zu würdigen, mal ernst, dann wieder mit einem Augenzwinkern. Marion Poschmann beherrscht nicht nur alle Formen der Dichtkunst, sie beschenkt uns auch mit eindrücklichen Sprachbildern von einer sich bedrohlich verändernden Welt.
Carsten Otte über den neuen Gedichtband von Marion Poschmann, Nimbus, bei Surkamp erschienen, unser SWR2-Buch der Woche.
Ob in Äthiopien, Indonesien oder im Irak, überall schreiben Autorinnen und Autoren Bücher, Romane und Erzählungen aus ihrer Lebenswelt. Mit welchen Themen beschäftigen sich die Schriftsteller in Afrika, Asien und Lateinamerika aktuell? Und welche Texte sollten wir unbedingt lesen? Empfehlungen gibt der Weltempfänger, eine Liste speziell für Literatur aus dem globalen Süden. Viermal im Jahr wählt eine ehrenamtliche Jury aus diesen Büchern, die gerade ins Deutsche übersetzt wurden, die besten aus. Morgen erscheint der neue Weltempfänger, die Sommerliste. Die ist besonders stark, meint meine SWR2-Kollegin Katharina Borchert. Sie ist in der Jury und verrät uns jetzt, wer steht auf Platz 1.
Ja, auf Platz 1 steht dieses Mal ein Roman aus Indien. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte und das verrät auch schon der Titel. Der Roman heißt nämlich Schläge und der Untertitel lautet Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Und diese Autorin, die heißt Meena Kandasamy, das ist eine sehr quirlige junge Frau von Mitte 30. Sie schreibt sehr kraftvolle und sehr energische Lyrik und Prosa mit viel Esprit und auch schwarzem Witz. Auch zwei Bücher von ihr wurden schon übersetzt. Umso schockierter weiter ist man jetzt, wenn man das neue, das dritte Buch liest, in dem sie nämlich ihre eigenen Eheerfahrungen verarbeitet, wie es selbst im intellektuellen, linksgerichteten Milieu passieren kann, dass eine junge Frau kontrolliert und eingesperrt wird und auch körperlich misshandelt. Das Buch haut ziemlich rein, inhaltlich, aber auch stilistisch durch seinen furiosen und auch ziemlich ironischen Erzählton.
Ja, das ist also sozusagen der Spitzentitel auf dieser Sommerliste. 7 Titel sind es insgesamt, die die Weltempfänger-Jury empfiehlt. Stellen Sie uns noch ein weiteres Buch vor, was Ihnen vielleicht besonders gut gefallen hat.
Mich hat auf der aktuellen Liste eine Lebensgeschichte aus Südafrika total beeindruckt. Der 7. Sinn ist der Schlaf, heißt der Roman von Wilma Stockenström. Darin erzählt eine ehemalige Sklavin von ihrem Leben. Aber mein absoluter Liebling, das sind die 19 Arten, Wang Wei zu betrachten, von Elliot Weinberger. Das sind 19 oder sogar noch ein paar mehr ganz unterschiedliche Übersetzungen eines einzigen Gedichtes von Wang Wei. Das war ein Lyriker aus der Tang-Dynastie und die sind eben verschieden übersetzt worden von verschiedenen Autoren aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Sehr geistreich und auch ein bisschen maliziös kommentiert von Elliot Weinberger selbst. Also das sind viele spannende Titel aus allen Weltregionen.
Ja, breites Spektrum, große Welt. Man fragt sich natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen, warum braucht man eigentlich eine spezielle Bestenliste für die Literatur aus Afrika, Asien, Südamerika? Ist diese Literatur nicht längst bei uns angekommen und sozusagen eingemeindet?
Ja, es wird tatsächlich sehr viel übersetzt und das ist auch wirklich toll. Und wir haben im deutschsprachigen Raum auch wirklich fantastische Übersetzerinnen und Übersetzer. Aber die Frage ist natürlich, wie werden diese Bücher dann auch wahrgenommen? Also viele Bücher führen dann eben doch eher ein Nischendasein. Und zwar, weil Buchhandlungen diese Bücher nicht auf den Stapel legen. Also man muss sie bestellen, aber dafür muss man dann eben auch genau wissen, was man sucht. Auch die Literaturkritik, die guckt immer automatisch erstmal auf die neuen deutschsprachigen Bücher und auch auf die aus dem angelsächsischen Raum. Und ja, die Weltempfänger-Bestenliste will da eben ein bisschen gegensteuern und auch hinweisen auf die Bücher aus der Ferne, die man eben auch nicht verpassen sollte.
Hinter dem Weltempfänger steht der Verein Litprom, den gibt es jetzt seit 40 Jahren. Diese Bestenliste ist nur ein Teil seiner Arbeit, dieser Litprom-Arbeit. Noch kurz ein Wort dazu. Was ist das Anliegen dieses Vereins?
Ja, bei der Litprom geht es in jeglicher Hinsicht sich darum, Literaturen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu fördern. Also dazu gehört es ganz praktisch, Übersetzungen mit Geld zu fördern. Dazu gehört es aber auch, dass Gutachten zu vielen Büchern angefertigt werden, um deutschen Verlagen dann auch Hilfestellung zu geben bei der Auswahl von Titeln. Aber die Litprom richtet auch immer im Januar ein großes Literaturfestival aus in Frankfurt, die Literaturtage. Und dazu werden immer wichtige Autorinnen und Autoren von anderen Kontinenten eingeladen. Das ist eine große Sache. Und ja, letztlich auch der Weltempfänger selbst ist natürlich ein Mittel, um Bücher zu empfehlen und zu vermitteln.
Am Ende der Weltempfänger-Bestenliste wird auch immer noch ein fremdsprachiges Buch empfohlen, das übersetzt werden sollte. Manchmal, so habe ich jedenfalls gesehen, aus eher sehr unterrepräsentierten Regionen. Welches Buch ist das diesmal?
Ja, diesmal ist es ein Roman von Mahsa Mengiste, der da empfohlen wird. Die stammt aus Äthiopien, lebt aber aktuell in den USA. Sie hat ihren Roman The Shadow King auf Englisch geschrieben. Der wird jetzt auch auf Englisch empfohlen. Englischsprachige Bücher können wir natürlich auch am besten prüfen. Französisch und Spanisch geht auch immer noch. Aber wenn es dann in kleinere Sprachen geht, wird es schwieriger. So Mahsa Mengiste, The Shadow King wird empfohlen. Und da können sich Verleger dran orientieren, die nach neuen Ideen suchen. Da können sich aber tatsächlich auch ganz normale Leserinnen und Leser durch inspirieren lassen, denn die Weltempfänger-Bestenliste will ja in jeder Hinsicht Horizonte öffnen und eben auch gerne mal über den deutschen Buchmarkt hinaus.
Danke, Katharina Borchert. Die aktuellen Empfehlungen des Weltempfängers mit den eben genannten Büchern finden Sie auf litprom.de.
love you, now do you? I wanna be clear, all I wanna hear is your voice, have your face to see. How happy that would make me.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin mit Musik von Vetiver. Every Day hieß dieser Song. Kleine Notizen aus dem Alltag, die hat der Autor Andreas Bernhard geschrieben über Jahre. Mini-Beobachtungen aus dem ganz normalen Leben, vor Corona, versteht sich. Nichts Spektakuläres, nur was ihm so auffiel an den Menschen, auf der Straße, im Café oder im Zug. Und diese Miniaturen verraten einiges über unsere Gegenwart. Sie erschienen eine Weile in der Rubrik Laufende Ermittlungen im Zeitmagazin. Jetzt gibt es sie zusammen als Buch. Nicht alles ist gleich stark, aber bei vielem hat er wirklich schön hingeschaut. Isabelle Demey liest ein paar dieser Alltagsnotizen.
Sonntagnachmittag. Von Zeit zu Zeit sah er Menschen auf den Straßen des Viertels, die ein Päckchen mit Kuchenstücken auf der Handfläche trugen. Die Bedächtigkeit des Sonntags, eingefasst in eine einzige Geste. Was sonst würde man auf der Hand tragen, außer Kuchen? Nach dem Streit. Sie griff zu ihrem Handy und tippte die Ziffern ihres Geheimcodes ein, mit einer Vehemenz, mit der man sonst eine Tür hinter sich zuknallt. An der Starbucks-Theke wartete er auf sein Getränk hinter einer Gruppe jüngerer Touristen. Und es ertönte eine Folge von Wörtern, Namen, Vorlieben, Unverträglichkeiten, die auf engstem Raum ein Kondensat der Gegenwart bildeten. Franzi, Soja-Flavored Latte? Lena, Decaf Caramel Macchiato? Jonas, Flat White mit Hafermilch? Eine neue Liebe, die daran scheitert, dass einer von beiden beim ersten gemeinsamen Ausflug, einer Fahrradtour aufs Land, mit einem Helm auf dem Kopf an der S-Bahn-Station erscheint. In der Bäckerei, der Filiale einer neuen, mondän eingerichteten Kette, bestellte ein Kunde einen Cappuccino zum Mitnehmen. Die ältere Verkäuferin hinter der Theke, das Musterbild einer Großmutter mit geblümter Schürze über der Kleidung, hantierte an der Espressomaschine, erwiderte die Bestellung mit einem fast stolz wiederholten »To go, richtig?« und bereitete den Milchschaum in einer kleinen Kanne zu. Ihr Bemühen, den fremden Namen und Handgriffen möglichst versiert Genüge zu tun, hatte in diesem Moment etwas Entwürdigendes. Da stand sie, eine Repräsentantin des Filtercafés und Verwöhnaromas, und war, um ihre Rente aufzubessern, zur beflissenen Agentin der Barista-Kultur geworden. Die Eltern auf einer Bank an der Strandpromenade trugen einen erbitterten Streit aus. Und das Kind neben ihnen blieb ganz still, blickte konzentriert auf die großformatige Speisekarte des Touristenlokals ein paar Meter weiter. Als das Wortgefecht dann abbrach, sah das Kind auf und sagte mit leiser Stimme, die Gerichte auf dem Plakat da kosten zusammen 117 Euro. Rechnen als Zuflucht. Wie der Schriftsteller seinen eigenen Roman hielt, den er einer Freundin ins Café mitbrachte. Mit bemühter Lässigkeit umfasste er das Taschenbuch lose nur mit drei Fingern. Um jedem Vorwurf zur Eitelkeit zu entgehen, präsentierte er das, womit er über Jahre hinweg so innig verbunden gewesen war, als sei es nur ein Mitbringsel, das er zufällig auf dem Weg zu ihr entdeckt hatte. In der Innenstadt war ein ganzer Häuserblock abgerissen worden. Und beim Blick auf die Baulücke, die eine völlig neue Sicht auf die Straßen dahinter ermöglichte, plötzlich einen Moment lang der Gedanke, ein anderes Leben ist möglich.
Laufende Ermittlungen von Andreas Bernhard, bei Tropen erschienen, gelesen von Isabel Dimé. Unser letzter Roman heute im Lesenswert-Magazin führt nochmal in die USA, in eine Kleinstadt an der Ostküste, in Maine. Er ist von Elizabeth Strout, einer Autorin, die ich sehr schätze, auch weil sie so feinfühlig und klug erzählt und ziemlich originelle Charaktere entwickelt. Zum Beispiel die Figur der Olive Kitteridge. Das ist eine störrische und knurrige Mathematiklehrerin, die andere gerne mal düpiert, aber sie hat das Herz, wie man so sagt, auf dem rechten Fleck. Über Olive Kitteridge hat Elizabeth Strout schon einmal geschrieben. Das Buch bekam 2009 den Pulitzerpreis und wurde in den USA als Fernsehserie verfilmt. Jetzt erfahren wir, wie es mit Olive weitergeht. Die langen Abende heißt der neue Roman, wieder ein Bilderbogen aus der amerikanischen Provinz. Eberhard Falke hat ihn gelesen.
Obwohl Olive Kitteridge, die einstige Mathematiklehrerin, keineswegs einen Regionaltypus verkörpern soll, passt sie großartig in das erfundene Küstenstädtchen Crosby im wirklichen amerikanischen Bundesstaat Maine. Das ist ihre Lebenslandschaft, salzig, rau und oftmals überstrahlt von einem einzigartigen Licht, das alle Dinge aus ihrer Daseinsschwere herausreißt.
Das Licht war unglaublich. Die Sonne flutete flammend gelb vom blassblauen Himmel und durch die kahlen Äste der Bäume. Ein so offenes Strömen war das, wie man es nur sah, wenn der Tag schon dem Ende zuging.
Jetzt ist Olive Kitteridge wieder da. Elizabeth Strout hat ihrer berühmtesten Figur einen zweiten Roman gewidmet. Es ist das Buch über Olives letzte Jahre. Am Anfang ist sie 73, am Ende 82. Das Werben, mit dem sich der pensionierte Harvard-Professor und Sportwagenfahrer Jack Kennison um sie bemüht, führt nun zum Erfolg. Obwohl beide durch ganz verschiedene soziale Sphären geprägt wurden, willigt Olive endlich in die Heirat ein. Knurrend natürlich, nachdem von ihrem verstorbenen ersten Gatten, dem Dorfapotheker Henry, nur die Frage übrig geblieben ist, warum sie diesen unglaublich liebenswürdigen Mann immer so schroff behandelt hat, war Olive schon von heftiger Lebensmüdigkeit befallen worden. Nun aber mit Jack kann noch einmal eine ganz neue Phase beginnen. Für beide.
Jack kamen ihre dicken alten Leiber immer vor wie zwei am Strand angespülte Schiffbrüchige, die sich verzweifelt aneinander festklammern. Nie im Leben hätte er es für möglich gehalten, seine letzten Jahre mit solch einer Frau zu verbringen. Die Sache war, bei ihr konnte er selbst sein.
Zur erzählerischen Kunst von Elizabeth Stroud gehört es, dass sie ihre Leserschaft mit der angeblichen Beschaulichkeit des Seniorendaseins verschont. Weder Olive noch Jack haben mit irgendetwas abgeschlossen. Wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, dann brausen in ihnen Stürme des Zweifels, der Reue, der Verwunderung. Wie war es nur möglich, wie sie sich in ihrem Leben aufgeführt, was sie ihren Nächsten und namentlich ihren Kindern zugemutet haben? Doch solche Anfälle von Selbstkritik enden nie in Larmoyanz oder Platten aller Weltsweisheiten, sondern sie bringen das Beste hervor, was diesseits von philosophischen oder psychologischen Tiefenbohrungen zu haben ist, nämlich eine erweiterte Fähigkeit des Verstehens und der Zuwendung. Darum ist Olive Kitteridge trotz ihrer spröden Art auch ein so großartiges Medium, wenn es darum geht, vom wirklichen und oft ruppigen Leben zu erzählen. Durch Konventionen lässt Olive sich nicht daran hindern, das zu tun, was sie für richtig hält. Zum Beispiel ganz spontan eine frühere Schülerin zu besuchen, die nicht weiß, ob sie ihre Krebserkrankung überleben wird.
Ich dachte mir, wenn ich vorher anrufe, dann sagen sie wahrscheinlich, ich soll nicht kommen. Und dann dachte ich, ich pfeif drauf. Ich fahre da jetzt hin und schau nach dem Mädel.
Der Geist einer realistischen, klugen und dennoch einfühlsamen Menschendarstellung findet sich in diesem Roman auch dort, wo andere Figuren in den Vordergrund der Handlung treten. Denn Elizabeth Stroud hat auch diesen Roman wieder in eine Folge von Stories gegliedert, die allesamt in dem Küstenstädtchen Crosby und Umgebung spielen. Da rückt ein großes Ensemble von Menschen und Schicksalen ins Bild, allesamt komplex und ergreifend. Gleich, ob es sich um die verfeindeten Ehefrauen zweier sich liebender Brüder handelt oder um die seltsamen Erlebnisse der 14-jährigen Kaylee bei ihren Putzjobs in den Häusern der örtlichen Oberschicht. Elizabeth Stroud macht aus jedem Fall eine fesselnde, vielschichtige Episode, die man sich reinzieht wie einen Page-Turner. Oder Suzanne zum Beispiel. Sie hat als Regierungsangestellte Karriere gemacht und kommt nach Crosby, weil ihr Elternhaus mitsamt ihrem Vater abgebrannt ist. Eine Familiengeschichte bricht auf wie ein eitriges Geschwür. Gut, dass es den Anwalt der Familie gibt, der allerdings auch mit der Vergangenheit zu kämpfen hat.
Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Das dachte Suzanne unausgesetzt, seit sie die grausigen Überreste des Hauses gesehen hatte. Suzanne saß im Auto, mit den Knien wippend, an ihren Fingerkuppen knibbelnd. Durch die Windschutzscheibe sah sie, dass auch der Stamm des Ahorns angesenkt war.
Elizabeth Stroud schafft es, die aktuelle Gegenwart und eine erstaunliche Spannweite von Charakteren, Themen und Konflikten in ihrem Geschichtenreigen virtuos leichthändig zu spiegeln. Ohne je den Zeigefinger zu erheben, lässt sie uns wissen, dass es mehr Dinge zwischen Frauen und Männern gibt, als die Schulweisheiten der korrekten Denkungsart sich träumen lassen. Zum Beispiel eine Ex-Geliebte, die sich plötzlich in ein Opfer sexueller Belästigung verwandelt, weil sie damit ihre akademische Karriere voranbringen kann. Oder eine Bürgertochter, die zum Entsetzen ihrer Eltern als Domina arbeitet, die aber, was den Kostümfetischismus angeht, mit ihrem Vater manches gemeinsam hat. und auf brisante Themen wie Migration, Kindesmissbrauch oder die amerikanische Opioidkrise wirft Elizabeth Stroud Streiflichter, die im Gedächtnis bleiben. Was die knurrige, doch stets aufrichtige Olive Kitteridge angeht, so muss sie schließlich auch ihren zweiten Ehemann Jack begraben. Als ihre eigenen Gebrechen ebenfalls zunehmen, zieht sie in eine Seniorenresidenz. Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen, schluckt ihre Klagen herunter, schließt eine neue Freundschaft und macht noch weitere Erfahrungen, die sie über so unangenehme Dinge wie Inkontinenzwindeln hinwegtrösten können. Elizabeth Stroud beweist auch in ihrem neuen Roman »Die langen Abende« wieder ein großartiges Gespür für das Ineinanderspielen von Glück und Unglück im Leben und für das Ringen ihrer Figuren, dabei eine gangbare Balance zu finden. Wer das Außergewöhnliche an vermeintlich durchschnittlichen Lebensläufen kennenlernen möchte, wird kaum eine bessere, originellere Lektüre finden.
Falke empfiehlt Die langen Abende von Elizabeth Stroud, übersetzt von Sabine Roth, bei Luchterhand erschienen. Platz 8 übrigens auf der aktuellen SWR-Bestenliste. Welche Bücher unsere Kritikerinnen und Kritiker im Juni sonst noch auf der SWR-Bestenliste platziert haben, das finden Sie auf unseren Online-Seiten. Und am Dienstagabend können Sie die Diskussion der aktuellen Bestenliste hören, hier in SWR 2 um 22 Uhr. So viel sei verraten, es ist eine genial-teuflische Wiederentdeckung dabei. Hier geht's jetzt weiter mit SWR aktuell und dann um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag in Zeiten des abnehmenden Lichts nach dem Roman von Eugen Ruge. Ich bin Anja Brockert, wünsche Ihnen noch ein gutes Pfingstwochenende. Tschüss. Just there.